Wir sind ja immer noch beim großen Thema, das durch den Sommer sich zieht, wo drückt der Schuh? Und erinnert euch, die ihr da wart letzten Sonntag, Uli hatte hier ein paar Rohrstiefel stehen, Gummistiefel. Und was hat er damit symbolisiert? Wir gehen durchs Leben und manchmal empfinden wir Angst vor diesem und vor jenem. Und wie wir mit Jesus in dieser Welt die Angst überwinden, das war ihm ganz, ganz wichtig. Ich wusste schon lange, dass ich heute zum Predigen dran bin und habe mir Gedanken gemacht, was für ein paar Schuhe soll ich denn jetzt heute nehmen? Wo drückt denn der Schuh? Und da war bei der letzten Predigt schon ein Impuls von meiner Seite. Ich stand hier am Anfang der Predigt ohne Schuhe, wenn ihr euch vielleicht noch entsinnen könnt. Denn ich habe mit der Aufforderung von Paulus im Epheserbrief Kapitel 6, also diese geistliche Waffenrüstung entfaltet, diese Schuhe, dass wir beschuht sein sollen, um das Evangelium des Friedens voranzutreiben, dass wir die anziehen sollen. Und dann habe ich so quasi symbolisch Schuhe angezogen. Ihr seid ja gut beschuht heute Morgen, ihr müsst keine mehr anziehen. Aber vielleicht müsst ihr sie ausziehen. Ich habe ein Bild für euch mitgebracht. Das stammt von der allerersten Männerwandergeschichte, wenn der Beamer denn das Bild liefert. Wir warten noch und sind ganz geduldig. Ja, da war ich gemeinsam mit dem Uli Lotz, mit dem Manfred Bartsch und noch einem Freund vom Uli, dem Andreas Stern, in der Schweiz. Und wir haben auf unserer ersten Tour, die wir nachmittags gemacht haben, da hat es geregnet. Aber das hält echte Wanderer nicht ab, rauszugehen. Und dann kann es einem schon passieren, dass man dann so unterwegs ist. Das Geheimnis von diesen Löchern ist, auf der Weide treten die Kühe manchmal sehr tiefe Löcher aus, ja? Vor allem, wenn der Boden schon aufgeweicht ist. Und wenn du dann als nichtsahnender Wanderer kommst, mit deinem tollen Bergstiefel da reintappst, dann sieht es halt so aus. Ich sage euch, ich habe vorher nicht und auch hinterher nicht so dreckige Stiefel gehabt. Die waren auch völlig durchnässt. Wir haben hinterher den Föhn reingestellt und angemacht, um am nächsten Tag dann einigermaßen beschuht wieder unterwegs zu sein. Aber mit solchen Schuhen kommst mir nicht ins Haus. Welche Frau würde das nicht sagen? Also bitte, also wenn man mit solchen Schuhen nach Hause kommt, bitte vor der Tür ausziehen, oder? Es muss ja nicht ganz so schmutzig sein. Wir sind da unterschiedlich gestrickt. Manche legen Wert drauf, denn es ist ja so, wenn man draußen war, dann klemmt sich mancher Stein ins Profil der Schuhe. Und der Staub, den man nicht sieht, es gibt manches, was man an den Schuhen hängen hat, und da kann man verstehen, das möchte nicht jeder auf seinem Teppich haben, da möchte nicht jeder, dass man auf seinem Parkett damit rumläuft. Bitte bei uns die Schuhe vorne stehen lassen. Bitte Schuhe ausziehen. Kann man verstehen, ne? Und berücksichtigen. Heute geht's nämlich ums Schuh ausziehen. Hört euch bitte diesen Bibeltext an. Ich glaube, ich stehe definitiv im Weg. Aber ich bin flexibel. Ich komme auch nachher wieder zurück. Ihr könnt gerne mitlesen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, erleben wir, wie Mose in der Wüste Midian ist. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, »Mose, Mose!« »Ja, Herr«, antwortete er, »komm nicht näher!« befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. So, und jetzt, ich habe mir extra diese Stiefel angezogen, die dem Bild von vorhin gleichen. Und ich tue das jetzt, weil es ein Akt ist, den ihr euch merken dürft. Ich habe sie noch nicht so lang, die riechen jetzt nicht so. Da habe ich ganz andere. Zieh deine Schuhe aus. Und wieso sagt Gott das? Denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Angesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte: Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes und großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Drei Gedanken möchte ich teilen. Der erste ist: Unser Gott ruft nach uns. Gott hat die Aufmerksamkeit von Mose in seinem Alltag geweckt. Ein Alltag, der schon irgendwie Routine ist. Meine Frage: Wer hat einen Bürojob? Ich arbeite auch im Büro. Wer tut täglich relativ das Gleiche? Also ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber manchmal sind so die Bürojobs, man sitzt vorm Rechner, man tippt Dinge ein, vielleicht mal unterschiedliche Themen, aber manchmal auch die gleichen. Ja, und das macht man wie lange? Also bis die Rentenversicherung, die gibt uns dann jedes Jahr mal so einen Bescheid, wie lange wir noch haben. Und ich weiß noch, wie ich in der Versicherung gearbeitet habe und zur Einsicht kam: Das kann es nicht sein. Jeden Tag den Aktenberg von links nach rechts. Und Mose, wenn wir seine Biografie mal ganz kurz vor Augen halten, betrachten, was er so gemacht hat. Die ersten 40 Lebensjahre waren noch recht aufregend. Schon die Geburt war umkämpft. Eigentlich hätte er gar nicht leben dürfen, denn der Pharao hatte beschlossen, dass jedes männliche Kind sofort zu töten sei. Aber die Eltern haben ihr Kind gesehen und gesagt: Das geht nicht. Wir werden das nie und nimmer dem Pharao ausliefern. Wir verstecken es. Und schließlich haben sie ja den Mose dann in so einen Korb reingebettet und dem Nilfluss überantwortet. Aber dort, ausgerechnet, findet die Tochter des Pharao diesen Korb mit dem kleinen Mose drin. Der kriegt dann seinen Namen erst durch diese Tochter des Pharao, der Herausgezogene. Sie nennt ihn Mose und dann wird das Ganze wunderbar gemauschelt. Die Tochter von Moses Mama beobachtet die Szene, wie die Pharao-Tochter das Baby aus dem Fluss zieht und meldet sich: Ja, ich weiß, eine Mama, die könnte das aufziehen. Und dann wird die Mutter von Mose, die richtige leibliche Mutter, sogar noch bezahlt von der Pharao-Tochter, dass sie ihr Kind aufzieht, bis es groß genug ist, um an den Hof des Pharaos zu kommen. Eine Hammergeschichte, müsst ihr mal nachlesen, im zweiten Buch Mose. Und dann geht es weiter, Mose wächst da auf, in dieser Zeit damals im Zentrum der Kultur, bekommt die beste Ausbildung, die es zu der Zeit gab, wird gefördert in jeder Hinsicht. Aber als er 40 Jahre alt wurde, so berichtet es später dann die Apostelgeschichte in Kapitel 7, da kommt es zu dieser Szene, dass er um seine Herkunft weiß, dass er eigentlich ein Hebräer ist und kein Ägypter, und dass er sieht, wie ein Ägypter einen Hebräer schlägt und zur Arbeit peitscht, wie auch immer. Und er regt sich dermaßen darüber auf, und das zeigt viel über sein Wesen, dass er eingreift. Ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn man was Ungerechtes sieht, einzugreifen. Aber er schießt übers Ziel raus. Er löscht das Leben des Ägypters aus, vergräbt ihn, hofft, dass ihn niemand beobachtet hat. Und am nächsten Tag, wir kennen die Geschichte, sieht er zwei Hebräer, die miteinander in Streit geraten, warum auch immer. Und will schlichten. Und der eine sagt zu ihm, willst du mich jetzt auch umbringen, wie gestern den Ägypter? Und da kriegt er einen Wahnsinn, schreckt der Mose, ich bin doch beobachtet worden, ich habe nicht gut genug aufgepasst. Und der Pharao erfährt davon, er trachtet dem Mose nach dem Leben und Mose flieht. Das sind die ersten 40 Lebensjahre. In Saus und Braus eigentlich, aber dann muss er flüchten. Weil seine Vorstellungen, wie die Probleme sich regeln lassen, einfach nicht angemessen sind. Und dann befindet er sich 40 Jahre lang in Midian. Er findet dort zwar Frau und Auskommen. Er wird bei seinem Schwiegervater Jethro quasi angestellt. Er weidet die Schafe, führt sie durch das Land. Er befindet sich in der Wüste und das 40 Jahre lang. 40 Jahre lang. Ich komme nochmal zurück auf die Zeit, wie lange wir arbeiten. Ne? Also für besonders langjährige Versicherte sind 45 Jahre. Ne? So heißt es bei der Rentenversicherung. 45 Jahre. Der Mose hat es schon fast geschafft. Ne? Ich weiß noch nicht, ob er in Ägypten als Pharao-Sohn gearbeitet hat. Aber jetzt in der Wüste 40 Jahre. Immer das Gleiche. Jeden Tag. Naja, da gab es schon was Aufregendes, wenn Babyschafe geboren worden sind. Oder wenn mal irgendwie vielleicht ein Raubtier versucht hat, ein Tier zu stehlen und zu fressen. Aber das war's schon. Das war so ein Einerlei. Tag um Tag. Könnte auch dein Alltag sein. Tag um Tag. Montag bis Freitag immer das Gleiche. Gott sei Dank gibt es einen Sonntag. Da kann man Gottesdienst feiern. Aber dann kommt wieder Montag. Ach, immer das Gleiche. Ja, ist schon wieder Büro. Und mitten hinein in diesen Alltag, wo es scheinbar keine wirkliche Überraschung mehr gab, begibt sich diese Szene. Und Mose fragt sich, was passiert denn hier? Das ist nicht normal. Brennende Büsche waren schon normal, aber die verbrannten auch. Aber dieser Busch, warum verbrennt er nicht, obwohl der brennt? Das muss ich mir genau angucken. Jetzt wird's interessant. Gott hat seine Aufmerksamkeit gewonnen durch etwas Übernatürliches, etwas Nichtnormales. Und er tritt näher heran, um die Sache zu untersuchen. Er will wissen und verstehen, was hier passiert. Und da fängt Gott an zu reden. Mose, Mose, tritt nicht näher. Der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Im Alten wie im Neuen Testament entdecken wir eine Fülle von Beispielen, wie Gott die Aufmerksamkeit von Menschen gewinnt. Er ergreift die Initiative. Er offenbart sich hinein, egal in welche Generation, egal in welchem Lebensalter, ob es noch ganz kleine, junge Leute sind oder ob es schon 80-jährige Männer wie Mose sind. Gott spricht uns an und er will dich heute Morgen ansprechen. Er macht sich bemerkbar auf ganz unterschiedliche Weise. Vielleicht irgendwelche Lebensumstände, die sich verändert haben, vielleicht andere Menschen, die uns etwas sagen, die gar nicht beabsichtigt haben, uns irgendwas Besonderes zu sagen, aber für uns wird es plötzlich etwas ganz Besonderes, weil Gott anfängt zu reden durch übernatürliche Ereignisse, vielleicht ein Traum, vielleicht ein prophetischer Eindruck. Vielleicht lesen wir auch ganz einfach unsere Bibel. Wir haben eine Stelle, die kannten wir schon 100 Mal, haben gepredigt, gehört darüber, ganz egal. Aber jetzt plötzlich bekommt das eine Relevanz, die es vorher nicht hatte. Gott redet. Und er redet so, dass er uns deutlich macht, ich möchte in deinem Leben etwas verändern und mit dir etwas in dieser Welt verändern. Und meine Frage an jeden von uns heute ist, rechnest du damit? Rechnest du wirklich damit, dass Gott heute in diesem Gottesdienst oder morgen in deinem langweiligen Alltag, vielleicht ist er auch gar nicht langweilig und aufregend, freut mich für dich, aber dass er in deinem Alltag dich überrascht und sagt, du, mit dir habe ich was vor? Rechnest du damit? Erwartest du das? Ich frage noch weiter, willst du das? Gott ruft uns. Das ist der erste Gedanke. Er sucht uns. Er will uns ansprechen und mit uns etwas bewegen. Und dann kommt dieser zweite Gedanke, dem Mose auch überraschend sich stellen muss. Gott ist ein heiliger Gott. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Es gibt auch hier im Alten wie auch im Neuen Testament etliche Berichte, die deutlich machen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, sich Gott zu nahen. Auf der einen Seite bin ich so dankbar, dass wir immer mehr verstehen und immer besser auch verinnerlicht haben, dass wir Kinder Gottes sind, die Abba, lieber Vater, sprechen dürfen, die Gott in einer Nähe, Vertrautheit begegnen dürfen und auch sollen, die wir früher nicht gekannt haben. Und doch ist Gott immer noch derselbe, heilige Gott. Und ich habe mich gefragt, für was stehen eigentlich die Schuhe von Mose in diesem Augenblick? Warum muss er die Schuhe ausziehen? Warum sagt Gott nicht einfach, leg bitte bloß den Stab jetzt in diesem Augenblick weg, denn der Boden ist heilig? Oder zieh dein Mantel aus, das kann ich nicht brauchen, wenn du zu mir kommst. Warum die Schuhe? Was symbolisieren sie jetzt? Ich glaube, mit den Schuhen sind wir eben im Alltag unterwegs. Nicht jeden Tag treffen wir es so an, wie wir 2009 in den Bergen in der Schweiz, wo wir in so ein Matschloch reintreten und alles wirklich offensichtlich dreckig ist. Und doch bewegen wir uns mit den Schuhen durch die Straßen dieser Welt und gehen Wege, manchmal auch Wege, die Gott möchte, dass wir sie nicht gehen. Wege, in denen wir Versagen und Schuld auf uns laden. Vielleicht wird Mose hier in diesem Augenblick auch in seine Vergangenheit erinnert, an diesen Weg, den er in Ägypten gegangen ist, an diesen Mord, den er begangen hat. Vielleicht. Jedenfalls entdecken wir immer wieder diese Spannung, sich Gott zu nahen und zu entdecken, so wie ich mich Gott nahe. Er lädt mich ein zu kommen, aber so wie ich bin, kann ich nicht bleiben in seiner Gegenwart. Ich denke ganz besonders an den Propheten Jesaja, wenn man das Buch liest und in Kapitel 6 dieses Jesaja-Buchs anfängt zu lesen, wie er eine Vision hat, wie er in dem Thronsaal Gottes plötzlich sich befindet. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt den Raum und die Engelwesen sich nicht trauen, die haben mehrere Flügel, sich nicht trauen, Gott anzuschauen, weil sie halten die Flügel vor ihre Augen und rufen sich zu, heilig, heilig, heilig ist der Gott Zebaoth. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Der Jesaja plötzlich in dieser heiligen Atmosphäre der Gegenwart Gottes, da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. In der Heiligkeit Gottes entdeckt er ganz, ganz schnell, ich habe unreine Lippen. Und ich wohne in einem Volk, das unreine Lippen hat. ich darf eigentlich so gar nicht in der Gegenwart Gottes sein. Und es wird dann berichtet im Buch Jesaja Kapitel 6, wie ein Engel vom Altar Gottes eine feurige, eine glühende Kohle nimmt, seine Lippen berührt und sagt, damit ist deine Unreinheit gereinigt. Und dann kommt es zu einem Gespräch mit dem Allmächtigen. Wer will unser Bote sein? Und Jesaja meldet sich, hier bin ich, Herr, sende mich. Aber wir merken etwas, dieser heilige Gott lädt uns ein, in seine Gegenwart zu kommen, und wir erschrecken in der Gegenwart Gottes über so manches in unserem Leben, was eigentlich nicht sein dürfte. Und müssen eine Entscheidung treffen. Im Neuen Testament ist das nicht viel anders. Wisst ihr, ich erschrecke immer am meisten über diese eine Geschichte, die Lukas in der Apostelgeschichte beschreibt. Diese erste Gemeinde Jerusalem war eine Modellgemeinde. Sie war so attraktiv, wie sie ihre Nachfolge für Jesus gelebt haben in Jerusalem. Es hieß, sie haben alles miteinander geteilt. Die reich begütert waren, haben angefangen, einen Acker zu verkaufen, vielleicht ein Haus, das sie nicht gebraucht haben, zu verkaufen, und haben sich entschieden, das stellen wir jetzt der Gemeindeleitung zur Verfügung, damit die Not der Armen, und da haben wir genug davon, in Jerusalem gelindert wird. Und das war so schön, dass die Menschen in Jerusalem einfach nur noch mit offenem Mund da gestaunt haben. Es war so attraktiv, was da plötzlich für eine neue Ordnung entstand durch Gemeinde. Und da war ein Ehepaar, die haben zugeschaut, boah, der Barnabas, der hat sein Gut auf Kreta verkauft und der gibt jetzt hier dem Petrus das Geld und dem Johannes. Und also, was der Barnabas kann, das können wir auch. Wir haben auch was übrig. Haben sich von einem Stück getrennt, haben den Erlös eingenommen und dann haben sie, ich weiß nicht, halbiert. Jedenfalls haben sie dann einen Teil davon genommen und haben es zu Petrus gebracht. Das ist unser Opfer. Aber in ihrem Herzen war es eben nicht das ganze Opfer. Und Petrus fragt richtig deutlich nach, ist es wirklich alles? Und sie sagen ja. Zuerst der Ananias und dann die Sapphira. Und was ist passiert? Der Heilige Geist, der die Herzen erforscht, der wirklich weiß, was in uns los ist, der hat erkannt, dass die innere Haltung überhaupt nicht gestimmt hat. Und er hat ein Zeichen gesetzt, über das ich heute noch erschrecke, wenn ich drüber rede. Die sind beide nacheinander tot umgefallen und wurden begraben. Weil sie versucht haben, Gott zu belügen, um selber gut dazustehen. Ich erschrecke darüber. Komm nicht näher, befahl Gott dem Mose. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Das bringt uns etwas davon zum Ausdruck, hey, es ist nicht so selbstverständlich, sich dem heiligen Gott zu nahen. Kann ich das so? Darf ich das so? Gilt es, Entscheidungen zu treffen vorher, damit ich überhaupt dort aushalten kann? Maria Preherns sagte uns kürzlich abends in ihrem Vortrag, ganz unmissverständlich, dass bevor ein Mensch die Rettung von Jesus annehmen kann, muss er zuerst verstehen, wie sehr er diese Rettung überhaupt braucht. Ein Mensch muss erst begreifen, dass er diesem heiligen Gott nicht einfach begegnen kann, sondern dass er von ihm für ewig getrennt ist, wenn er nicht endlich seine Schuld bekennt und sagt, Gott, ich brauche die Vergebung, die nur durch Jesus zu bekommen ist. Ich brauche sie so sehr. Hat Maria Preherns uns nochmal sehr ins Gewissen gesprochen. Zum Auftakt meines Theologiestudiums sprach ein Missionar zu uns Studenten. Wir waren vor dem ersten Semester und wollten die Bibel kennenlernen und studieren, was es heißt, um andere anleiten zu können. Und er sagte uns, wenn ihr hier am Anfang eures Studiums nicht konsequent aufräumt in eurem Leben mit bewusster Schuld, dann seid ihr am Ende dieser 8 Semester nicht bessere Christen, sondern nur bessere Heuchler geworden. Wisst ihr, ich bin nach diesem Vortrag dem Missionar hinterhergerannt, weil ich einiges mit mir rumgeschleppt habe, das nicht in Ordnung war. Und dass ich dringend, ganz dringend bekennen musste und Vergebung brauchte. Bei einer Seelsorgewoche, wo Claudia und ich gemeinsam waren, im Jahr 2001, ich weiß es noch gut, da hat Gott so viele Bereiche in meinem Leben aufgedeckt, wo Dinge waren, mit denen ich so irgendwie Kompromisse gelebt habe. Jeden Tag kam was Neues ans Licht und jeden Tag war die gleiche Übung dran. Ich kann so nicht weitermachen. Wenn ich wirklich mit Gott gehen will, kann ich nicht so weitermachen. Ich muss das jetzt hier loswerden und bei Jesus abgeben, Vergebung empfangen. Am Ende dieser Woche, als irgendwie klar war, ich bin da durch, gab nichts mehr, was bewusst wurde, da habe ich einen anderen Kollegen getroffen, dem ging es ähnlich wie mir. Wir haben nur noch Witze erzählt und gelacht miteinander. Es ist so befreiend. Es ist so befreiend, die Schuhe auszuziehen. Und dann einfach zu Hause zu sein in der Gegenwart Gottes. Wo sagt Gott dir heute, zieh deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Es ist nicht nur einfach, das ist ein altes Testament. Das war früher so, bevor Jesus ans Kreuz ging. Heute leben wir doch von der Gnade. Mutig komme ich vor den Thron. Ja, ihr Lieben, das ist wahr. Wir dürfen mutig vor den Thron treten. Und doch gibt es Zeitpunkte, wo Gott so klar redet, dass ich genau weiß, diese Schuhe muss ich jetzt ausziehen. Paulus schreibt den Brief an die Kolosser, aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider, abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Wir verstehen immer besser, was ihm gefällt. Und da merken wir innerlich sehr schnell, weil der Heilige Geist uns sensibel macht. Sollte ich lieber nicht sagen, sollte ich lieber nicht tun. Lass ich lieber die Finger davon. Damit will ich mich nicht belasten, indem ich das anschaue. Versteht ihr? Das ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir stehen und wo wir Entscheidungen treffen, wo Gott uns sagt, hey, so kannst du nicht näher kommen. Aber komm zum Kreuz, da kannst du ganz, ganz nahe kommen und legst da ab. Und dann ist völlige Freiheit da, völlige Freiheit. Also Gott ruft uns, weil er uns will. Aber Gott ist auch dieser heilige Gott, zu dem wir kommen. Und wenn wir die Schuhe ausgezogen haben, wie Mose es getan hat, dann halten wir es in Gottes heiliger Gegenwart aus. Und dann spricht er weiter zu uns und fängt an, uns seine großartigen Pläne zu entfalten. Ich habe gesehen, wo die Not ist. Ich habe gehört, wie schlimm es ist. Und ich will eingreifen. Ich will Hilfe schaffen. Ich will, dass dieses Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit kommt, in ein wunderbares Land, wo Versorgung ist, Hülle und Fülle. Und ich will dich dazu gebrauchen. Du spielst eine Hauptrolle. Dich will ich gebrauchen, Mose. Wer bin ich schon, hat er geantwortet. Wer bin ich schon, Gott? Wer bin ich schon? Eigentlich eine Frechheit, oder? Er kannte sich ja gut aus dort am Hof des Pharao. Er wusste genau, wie dort gespielt wird. Er wusste, wie die Kontakte sind und wie man da hinkommt und wie man da reden muss. Er kannte sich doch aus. Aber was hat er jetzt, 40 Jahre danach, noch von sich gehalten? Wer bin ich schon? Fragst du dich das auch manchmal, wer bin ich eigentlich, dass Gott mich gebrauchen kann? Gott kommt so überraschend in unseren Alltag. Ich könnte als Pastor auch sagen, bei mir, was spielt sich da schon ab? Ich predige seit, 1984 fast jeden Sonntag, nicht ganz, aber fast jeden Sonntag. Ich hab damals schon gedacht, nach einem halben Jahr, jetzt habe ich schon alles gepredigt, was es zu predigen gibt, habe mich schwer getäuscht. Da gibt es immer was Neues. Und dann Bibelstunden, ja, und Besuche machen. Gott redet auch zu dem Pastor Joachim überraschend in den Alltag. Letzte Woche kam ein Anruf, ich war gar nicht zu Hause. Auf dem Zettel stand, der entfernte Nachbar so und so fragt an, ob ich helfen könnte. Da liegt jemand im Altersheim im Sterben. War ganz überrascht, dass ich da angefragt habe. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe am Tag drauf dann zurückgerufen, um warum geht's? Und ja, die Frau, die im Sterben liegt, kann nicht sterben, irgendwie kann sie nicht loslassen, ob ich mal kommen könnte, um mit ihr zu reden. Na, haben wir uns im Altersheim getroffen. Und die Frau war schon über 90, weit über 90. Und die war schon gezeichnet vom Tod. Die konnte nicht mehr selber sprechen. Sie konnte sehr wohl verstehen und signalisieren, dass sie verstanden hat, wenn man mit ihr sprach. Ich habe vorher gebetet, Herr, hilf mir, dass ich das Richtige sage. Ich habe null Ahnung gehabt, wie das Leben dieser Frau war. Und ich habe null Ahnung gehabt, wie sie in Beziehung zu Gott steht. Ich habe ihr einfach gesagt, ich bringe Ihnen eine gute Nachricht. Im Johannesevangelium, da steht, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich möchte Ihnen heute die Nachricht sagen, dass wenn Sie an Jesus Christus glauben und vertrauen, dass das, was er am Kreuz getan hat, ausreicht. Er kennt Ihr Herz. Geben Sie ihm im Herzen eine Antwort. Man hat richtig gemerkt, wie sie eigentlich jetzt was sagen wollte. Auch die beiden anderen, die da waren, haben gemerkt, ich möchte sie eigentlich was sagen. Ich habe gesagt, Gott sieht ihr Herz. Und er weiß, was sie ihm jetzt sagen. Glaubt ihr, dass ich gespannt bin auf die Ewigkeit? Also, ich habe für sie gebetet, bevor ich gegangen bin. Am nächsten Tag ruft der Mann wieder bei mir an. Ja, heute ist sie verstorben. Ich weiß nicht. Ich habe mit so einer Situation nicht gerechnet in meiner Wochenplanung. Sowas passiert einfach. Und das will Gott auch mit dir. Nicht, dass er dich jetzt anruft, dass du morgen ins Altersheim gehen sollst. Aber es können ganz andere Aufträge sein. Ganz andere Dinge, zu denen Gott dich braucht. Wo er dich beruft. Wo er dich haben möchte. Merkst du, wie Gott deine Aufmerksamkeit gewinnen will? Merkst du aber auch, wie es vielleicht ab und zu nötig ist, auch die Schuhe mal auszuziehen und zu sagen, Herr, das bringe ich jetzt dir, ich schlepp's nicht länger mit mir rum. Aber wie dann Dinge geschehen in deinem Alltag, wo du sagst, danke Gott, dass du mich gebraucht hast. Ich bin echt gespannt im Himmel, was diese Frau in ihrem Herzen zu Gott gesagt hat. Glaubt ihr das? Da war ich vielleicht die letzte Chance, als Botschafter an Jesus Stadt, ihr das zu sagen. Und sie hat es innerlich angenommen und das genügt. Und das genügt. Oh. Ich möchte noch vielen Menschen weitersagen, was die gute Nachricht ist, die sie rettet für Zeit und Ewigkeit. Aber wir fragen uns vielleicht schon, wer bin ich? Wer bin ich? Und ich finde, Arno Backhaus hat eine ziemlich coole Antwort gegeben, wer ich bin. Die hören wir uns jetzt mal an, bevor ich noch das Amen spreche. Das ist eine alte Melodie, aber hört auf den Text.
Bin kein Genie wie Einstein. dem Mond spazieren gehen. Habe keine Stimme wie der Opernstar Caruso. Und in der UNO stand ich nie am Rednerpult. Hört nie auf Briefmarken erscheinen. Keine Straße je nach mir benannt. Es wird keine Fernsehserie in 8 Folgen von mir geben. Und bei der Wahl zum Papst war ich bisher nicht im Gespräch. Schreiben, kein Herz verpflanzen, nie in der Bundesliga Torschütze sein, nie mit Bud Spencer Schlägereien provozieren. Für einen Dressman habe ich nicht das Gesicht. Ich habe kein Konto wie Onassis. Im Buch der Rekorde kommt mein Name nicht vor. Ich habe kein Interesse an Affären und Intrigen. Und so kam die Bild-Zeitung bisher ohne mich aus.
Ja, schon ein bisschen älter das Lied, aber ich mag es trotzdem. Diese Aussage zum Schluss, ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ich bin ein Mitarbeiter des Schöpfers dieser Welt. Gott zählt auf dich, auf deine Mitarbeit in seinem Reich. Und du kannst nicht sagen, wer bin ich schon, sondern du bist wer. Du bist seine Tochter, du bist sein Sohn. Dich ruft er. Und wo es nötig ist, dich reinigt er, aber dich beruft er. Er hat was mit dir vor in den Tagen der kommenden Woche. Und ich möchte uns dazu segnen, bevor wir nachher auseinandergehen. Wenn ihr wollt, dürft ihr ein kräftiges Amen sagen zu dieser Predigt. Wenn ihr denkt, das war richtig so, könnt ihr Amen sagen. Amen. Dann sagt ihr, so sei es. So sei es in meinem Leben. Also bevor dem Segensgebet noch die Selbstverständlichkeit. Am Dienstagabend haben wir wieder Bibelgespräch hier um 19:30 Uhr. Und ich möchte euch einfach Mut machen, Wir haben ja keine großen Veranstaltungen in dieser Sommerzeit, sowieso nicht und Corona-bedingt auch nicht. Aber dass ihr einfach euch vom Heiligen Geist leiten lasst, auf diese Impulse eingeht, mal einen Anruf macht, mal euch auf den Weg macht, einen Besuch zu machen. Bleibt nicht allein zu Hause, sondern fragt Gott, was hast du mit mir vor? Und mal sehen, was passiert. Dann möchte ich zum Abschluss den Segen sprechen und lade euch ein, dazu aufzustehen, wenn es euch möglich ist. Und Vater im Himmel, danke, dass du so sehr an jedem von uns interessiert bist und jeden von uns gebrauchen kannst und gebrauchen möchtest in deinem Reich. Und danke, dass du uns beim Namen rufst, dass du für uns ganz besondere Wege vorbereitet hast, auch in den kommenden Tagen. Und auf dich vertrauen wir, Herr, auf deine Gegenwart in unserem Leben bauen wir, dass du uns befähigst, dass du uns einfach gebrauchen kannst, an deiner Stelle Botschafter zu sein. Und möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, in jeder Hinsicht das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Er hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt, ihn, durch dessen Blut der neue und ewig gültige Bund geschlossen wurde. Ihn hat er zum wahren Hirten seiner Herde gemacht. Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Dann wünsche ich euch eine super gute Woche. Freue mich auf Gespräche zwischendurch und Begegnungen. Meldet euch dann einfach für den nächsten Gottesdienst wieder an. Freue mich drauf. Bis dahin. Gottes Segen mit euch.